Wir wollen jetzt die Offenbarung wieder aufschlagen. Heute haben wir die Kapitel 4 und 5 vor uns. Offenbarung, Kapitel 4 und 5. Damit wir den Zusammenhang haben, ich war schon seit dem Juni nicht mehr da, damals haben wir Anfang des Jahres die ersten drei Kapitel besprochen. Damit wir den Zusammenhang kriegen, möchte ich einen kurzen Überblick über dieses Buch geben. Das Buch ist nicht gleichmäßig aufgeteilt. Die Aufteilung sieht vier Teile vor. Wir haben einen Eingang und einen Schluss. Der Eingang ist Kapitel 1 und der Schluss, ist der größere Teil von Kapitel 22. Dazwischen, Kapitel 2, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 5, ist der Hauptteil. Und dieser Hauptteil ist aufgeteilt in zwei Teile. Die Kapitel 2 und 3 bilden einen Teil für sich. Und dann 4, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 5, wieder der größere Teil, der zweite Teil. Warum so? Diese Aufteilung ergibt sich aus einem einfachen Grunde, weil in Kapitel 1 Jesus, nachdem er sich dem Johannes gezeigt hat in einer symbolischen Vision, zu ihm sagt, am Ende von Kapitel 1 den Befehl gibt, schreibe, was du gesehen hast, den Herrn Jesus, wie er ihn gesehen hat, schreibe, was du gesehen hast, schreibe, was ist und das, was sein wird. Was er gesehen hat, ist den Herrn Jesus in Kapitel 1. Was ist, das ist der Zustand der Gemeinden in Kapitel 2 und 3. Es sind sieben Worte vom Herrn Jesus diktiert. Dies ist eins der wenigen Beispiele in der ganzen Heiligen Schrift, wo wir von Gott Diktat haben. Sonst ist die Bibel nicht diktiert worden. Aber dennoch Gottes Wort, wie wenn sie diktiert worden wäre. Aber hier haben wir wirklich direktes Diktat von Jesus Christus. Jesus sagt dem Johannes genau, was er schreiben soll. Und das sind sieben Briefe an sieben Gemeinden. Aber diese Briefe sind nicht einzelne Briefe an eine, so wie wenn ein Brief für eine Gemeinde wäre, sondern obwohl ein einzelner Brief an eine einzelne Gemeinde gerichtet ist, sind alle Briefe für alle sieben Gemeinden, nicht nur das, alle sieben Briefe sind für alle Gemeinden jener Zeit. Drittens, alle diese sieben Briefe sind für alle Gemeinden jederzeit, bis Jesus kommt. So steht es geschrieben in Kapitel 2 und 3. Mit anderen Worten, Kapitel 2 und 3 sind zunächst das, was damals war, aber die Anwendung gilt uns allen, bis Jesus kommt. Aber was dort beschrieben wird, ist zunächst der Zustand, der damals war. Das heißt, was ist, wie Jesus es ausdrückt. Das beschreibt Johannes in Kapitel 2 und 3. In Kapitel 4 lesen wir dann, ich werde dir jetzt zeigen, was sein muss. Was sein wird, aber was sein muss. Das Kommende. Und diese Beschreibung geht dann von Kapitel 4 bis 1, Vers 1, bis zum letzten Kapitel, Vers 5. Das ist der größere Teil der Offenbarung. Aber das heißt nicht, dass, weil Jesus sagt, es wird sein, es für uns noch zukünftig ist. Etwas ja und etwas nicht. Denn Jesus ist ja dem Johannes begegnet. Und Johannes lebte am Ende der Zeit des Neuen Testamentes. Etwa um 100 nach Christus ist dieses Buch geschrieben worden. So etwa 90 bis 100. Wenn jetzt Jesus zu Johannes sagt, komm, ich werde dir zeigen, was sein wird, dann sind das Dinge, die von dieser Zeit an bis zur Wiederkunft Jesu Christi geschehen. Der größere Teil davon wird kurz skizziert in Kapitel 6. Der letzte Teil oder der größere Teil der Offenbarung bespricht aber eine kürzere Zeit kurz bevor Jesus kommt. So ist doch der größere Teil der Offenbarung etwas, das für uns auch noch zukünftig ist. Aber darauf kommen wir noch, so Gott will. Also, wir stehen jetzt am Anfang an der Schwelle des Hauptteils der Offenbarung. Und hier heißt es dann in Vers 1 von Kapitel 4, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür stand offen im Himmel. Hier haben wir eine Schau. Johannes sieht in den Himmel hinein durch eine offene Tür, beziehungsweise sieht zum Himmel und dort eine offene Tür. Es gibt Ausleger, die sagen, hiermit ist schon die Entrückung stattgefunden. Aber davon steht hier nichts geschrieben und ist auch keine Andeutung im ganzen Text. Das beruht auf eine falsche Annahme in Bezug auf Kapitel 2 und 3, aber ich will jetzt nicht darauf eingehen. Also, wir haben es hier nicht mit einem Gesicht zu tun, das die Zeit nach der Entrückung der Gemeinde beschreibt, sondern es ist etwas, das Johannes hier erlebt. Aber wovon spricht die offene Tür? Die offene Tür dürfte von zwei Dingen sprechen. Erstens, gleich lädt Jesus Johannes ein, heraufzukommen. Zwei Ausdrücke kommen hier vor am Schluss von Vers 1. Jesus sagt, komm herauf, komme hierher. Er soll von der Erde hinwegkommen und soll zum Himmel kommen. Und dann sagt Jesus, komm hierher. Es wird also betont, dass er ganz dorthin kommen soll, wo Jesus ist, bei dieser offenen Tür. Mit anderen Worten, was jetzt geschieht, wird gesehen von der himmlischen Perspektive. Wenn Jesus vom Himmel zu Johannes bisher geredet hat und Johannes auf Erden war, dann wurde die Situation auf Erden geschildert. Sie war zum Teil so geschildert, wie man sie da sieht, aber auch von einer gewissen himmlischen Perspektive, die Jesus hatte. Aber jetzt wird Johannes selbst eingeladen zum Himmel und er sieht so, wie Gott die Dinge sieht. Das ist eine interessante Schau, die uns hier dann gegeben wird. Wir sehen jetzt den weiteren Verlauf der Geschichte, so wie Gott sie einmal sieht. Wenn wir das Radio einschalten, dann hören wir Geschichte, wie sie heute von Menschen aussieht. Und wenn wir die Zeitung aufschlagen, dann sind noch einige weitere Kommentare hinzugefügt über dasselbe Ereignis. Aber sonst sind es menschliche Perspektiven. Aber hier in der Offenbarung haben wir den himmlischen Gesichtspunkt. Das Zweite, wovon dieses sprechen durfte, ist, dass Johannes mit Autorität spricht. Wenn Johannes eingeladen wird, in den Himmel zu kommen, dann kommt er dorthin, wo Gott ist, und er beschreibt dieses jetzt vom himmlischen Gesichtspunkt aus mit einer himmlischen Autorität. Wir haben in den Kapiteln 4 und 5 zunächst eine Schau von Gott selbst. Das heißt, unsere Augen werden für Gott selbst geöffnet. In symbolischer Weise. Er wird nie direkt gezeigt. Man spricht von ihm, aber sein Name wird kaum genannt. Er heißt, der auf dem Thron sitzt. Man sieht ihn nicht eigentlich. Man sieht, dass einer da ist. Gott können wir nicht sehen, aber er ist da. Er sitzt auf dem Thron, das wird hier erzählt. Aber In welcher Funktion er da ist, das wird uns mitgeteilt. Bevor Johannes die eigentlichen Ereignisse geschildert bekommt, in bildhafter Weise wie an einem Fernsehschirm, bevor das geschieht, zeigt Gott dem Johannes sich selbst. Gott zeigt, wer die Geschichte, die jetzt geschildert werden wird am himmlischen Fernsehen, Gott zeigt, wer diese Geschichte lenkt in der Hand hat. Auch wenn andere Faktoren, Satan, seine bösen Geister, der böse Mensch, auch wenn die daran fädeln und ziehen wie in einem Marionettenspiel, letztlich überschaut Gott die ganze Sache und lenkt in den Hintergründen und lässt es nicht weitergehen, als er es will. Es bleiben viele Fragen unbeantwortet, das müssen wir gleich sagen. Aber dennoch müssen wir sagen, und wir wollen das im Glauben, im Vertrauen annehmen, Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Und das ist für mich sehr tröstlich gewesen im Studium dieser Kapitel. Also 4 und 5, bevor wir in die Ereignisse hineinsteigen, haben wir den Lenker der ganzen Geschichte in dieser Schöpfung. Das ist Gott selbst. Die zwei Kapitel könnten übertitelt werden, der Gott der Zukunft. In Kapitel 4 zeigt sich uns der Gott der Zukunft als Gott des Geschichtsraumes, das heißt der Schöpfung. Gott ist in Kapitel 4 der Gott der Schöpfung. Das ist die Szene, die Bühne, in der oder auf der Geschichte sich gestaltet. Er besitzt die Bühne. Zweitens, Kapitel 5, zeigt sich Gott als Herr der Geschichte. In Kapitel 4 ist er der Herr der Schöpfung, in Kapitel 5 der Herr der Geschichte. In Kapitel 6 fangen dann die sieben Siegel an. Kommen wir jetzt zu einem näheren Besprechen von Kapitel 4. In den Versen 1 und 2, das heißt am Anfang Vers 2, haben wir einleitende Worte. Die erste Stimme, heißt es, die ich zu mir reden gehört hatte wie eine Trompete, sagte, komm herauf hierher, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sofort war ich im Geist, und siehe, es war ein Thron im Himmel aufgestellt. Die Stimme, die Johannes jetzt hört, ist dieselbe, die er in Kapitel 1 gehört hatte. Er sagt, die erste Stimme, die er zuvor gehört hatte. Und diese Stimme, die er in Kapitel 1 gehört hatte, die war wie eine Trompetenstimme, wie eine Posaune. Diese Stimme war dort die Stimme von Jesus. Hier wird nicht gesagt, wer spricht. Es heißt nur, es ist die Stimme, die auch damals sprach. Und dort aber ist sie die Stimme von Jesus. Von dieser Verbindung her wissen wir, dass es Jesus ist, der hier spricht. Jesus sagt zu Johannes, komm herauf, hierher, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Jesus zeigt Johannes selbst, was geschehen wird. Das, was geschehen wird, ist das, was geschehen muss. Das muss erklärt werden. Das heißt nicht, wie man fälschlicherweise manchmal sagt, alles, was ein Mensch tut, das bestimmt Gott. Nicht so. Dies sind nicht die einzelnen bösen Taten, die Menschen tun von Tag zu Tag. Man muss nicht Gott ungehorsam sein. Wenn ein Mensch sündigt, dann können wir nicht sagen, dass Gott ihn sündigen machte. Gott bestimmt nicht alle diese Einzelnen. Wenn es heißt, das, was geschehen muss, dann ist das im Gesamten gesehen, das heißt, die Richtung ist angegeben und das Ziel ist angegeben. Mit anderen Worten, auch wenn es böse Ereignisse gibt, Sünde und so weiter, viel Verfolgung für die Gemeinde Jesu, wie jetzt gezeigt werden wird, dann wissen wir, dass Gott auch Satan letztlich in seiner Hand hat. Aus dem Hiob-Buch wissen wir, dass Satan einen Einfluss nehmen darf auf das Leben von Kindern Gottes. Wenn nun Hiob einen Sturm, wenn Satan einen Sturm heraufkommen lässt und dann seine Kinder getötet werden, dann hat nicht Gott das getan, Satan hat das getan. Aber Gott hatte zu Satan gesagt, du darfst nur so weit gehen. Dann sagt Satan, ich will jetzt seinen Körper angreifen. Aber Gott sagt nicht sein Leben, du musst ihn am Leben lassen. Satan schickt dem Hiob die Krankheit, nicht Gott. Das heißt natürlich nicht, dass alle Krankheiten von Gott kommen. Das heißt nur, dass die Krankheit, die Hiob hatte, von Satan kam, nicht von Gott kam. Gott kann auch Krankheit schicken und Satan kann es tun, je nachdem. Aber Gott hat die ganze Sache in der Hand und Gott lässt es nur so weit gehen. Satan muss letztlich sich unter die Autorität Gottes stellen, auch bei aller Rebellion. Aber eines Tages wird Gott mit Gewalt ihn in den feurigen Pfuhl werfen, dann wird er seinen Platz gefunden haben. Also, dies spricht von der Gesamtrichtung der Geschichte. Es muss so hinauskommen, wie Jesus es bestimmen wird. Vers 2, und ich war im Geist. Was heißt das, ich war im Geist? Der Heilige Geist wird in der Bibel oft nur Geist genannt. Von daher liegt es nahe zu denken, es könnte der Heilige Geist sein. Aber das ist unwahrscheinlich. Der Heilige Geist spielt in der Offenbarung nicht eine direkte große Rolle. Er wird genannt. Wir haben ihn auch in diesem Kapitel. Aber es wird nicht so von ihm gesprochen, wie zum Beispiel in den Briefen des Apostels Paulus oder in der Apostelgeschichte. Wenn es hier heißt, ich war im Geist, dann ist das als Gegensatz zu sehen zu dem Zustand, in dem Johannes sich bis dahin befand. Wo war Johannes, als Jesus zu ihm sprach? Auf der Erde. Johannes war in seinem normalen Bewusstseinszustand. Er sieht in diesem Zustand eine Vision, wie das auch möglich ist. Wie zum Beispiel Paulus, den Jesus gesehen hat. Paulus ist im normalen Zustand, aber seine Augen werden geöffnet fürs Jenseits. So war es hier bei Johannes. Aber nachdem Jesus ihn eingeladen hatte, durch die offene Tür zu gehen, war er sich seines äußeren Zustandes nicht mehr bewusst. Er war dann, was sein Bewusstsein betraf, jetzt ganz im Geist. Er war immer noch im Körper. Es war nicht eine Exkursion aus dem Körper, sondern in seinem Bewusstsein war er jetzt nur in der geistigen Welt Gottes. So im Geiste. Also das hat zunächst nicht mit dem Heiligen Geist wahrscheinlich zu tun. Und siehe, das heißt, er nimmt den Leser mit und er sagt, schau einmal, was dies ist, was ich gesehen habe. Was? Es war ein Thron im Himmel aufgestellt und auf dem Thron saß einer. Der Sitzende glich von Ansehen einem Jaspis und einem Sardisstein. Nun, der auf diesem Thron sitzt, das ist der Vater, Gott der Vater im Himmel. Sein Sohn, den werden wir in Kapitel 5 treffen. Jetzt haften unsere Augen beim Vater. Wir sollen den Herrn der Schöpfung kennenlernen in dieser bildhaften Sprache. Wie gesagt, sein Name wird hier nicht genannt. Er wird erwähnt, wie wir ihn jetzt nicht sehen, aber man kann über ihn sprechen. Was jetzt festgehalten wird, ist, dass er auf dem Thron sitzt. Wissen Sie, die Offenbarung ist ja im Grunde ein Brief. Ein Brief von dem Apostel Johannes an die Christen geschrieben. An Christen in Gemeinden, in Gruppenweise. Und dieser Brief ist ein Seelsorgebrief. Er ist nicht einfach ein Bericht über sensationelle Dinge, sondern er ist ein seelsorgerlich gehaltener Brief, trotz der verschiedenen eigenartigen Berichte. Das heißt, das eigentliche Anliegen dieses letzten Buches ist die Sorge um die Seele, um meine und deine Seele. Es ist ein seelsorgerlicher Brief, ein Hirtenbrief, ein Brief eines Hirten an die Schafe der Gemeinde Jesu. Gott will, dass die Christen in der Gemeinde, in den verschiedenen Gemeinden, die sehr viel Trübsal haben und haben werden, dass diese gleich von Anfang an wissen sollen, wer die Geschichte in der Hand hat, wer eigentlich auf dem Thron sitzt. Das ist für viele Leute die große Frage, wer ist eigentlich, wer hat die Sache eigentlich in der Hand? Ja. Wer verfügt hier? Das ist die große Frage. Und diese Frage wird beantwortet in diesem Buch. Gott selbst sitzt auf dem Thron. Und jetzt wird gesagt, wie er aussieht. Sein Aussehen wird mit kostbaren Steinen verglichen. Zwei Steine werden uns angegeben. Ein Jaspisstein und ein Sardisstein. Der Jaspisstein kann verschiedene Farben annehmen. In der Offenbarung scheint er Kristall zu sein, das heißt farblos beziehungsweise so farbearm, dass er durchsichtig ist. Wenn es heißt, dass der, der auf dem Thron sitzt, so aussieht wie ein Jaspisstein, dann soll das wahrscheinlich heißen, dass Gott der Durchleuchtete ist, der vollkommen Licht und rein ist, wahrhaftig. Wenn wir den auf dem Thron sitzen sehen, der die Geschichte in der Hand hat, dann müssen wir als allererstes wissen, er ist vollkommen. Wenn die Geschichte böse ist und viel Unrecht geschieht und viel Versuchung und Sünde, dann müssen wir wissen, Gott hat daran keine Schuld. Es gibt nicht Kriege, weil Gott sie inszeniert. Warum sieht es so aus? Nicht, weil Gott das in erster Linie so will. Das müssen wir wissen. Gott will nicht das Böse. Deshalb wird er es einmal zu Ende bringen. Gott will nicht die Sünde. Gott will nicht den bösen Zustand. Er selbst ist rein und lauter, durchsichtig, hell, Licht. Das ist das Erste, das hier über Gott gesagt wird. Gott ist immer gut. Das dürfen wir einem jeden sagen. Gott ist immer gut. Was er tut, ist richtig so. Das müssen wir erkennen, wenn wir einmal horizontal liegen. Wenn es schief geht, wenn es nicht so geht, wie wir es wollen. Gott hat richtig gehandelt. Er ist wie ein Jaspisstein, kristallklar. Dann aber kommt das andere. Dann kommt der Sardisstein, der feuerflammend rote Stein, der vom Gericht spricht. Auf der einen Seite ist Gott lauter in allen seinen Gedanken und Beweggründen. Auf der anderen Seite müssen wir wissen, dass er die Sünde hasst und handelt, wo gesündigt wird. Gott schweigt nicht ewiglich, das will die Offenbarung sagen. In Kapitel 6 werden wir dann von den verschiedenen Gerichten hören, die Gott einführt. Gott führt ins Gericht, aber bei allen diesen Gerichten will er, dass die Menschen Buße tun. Da sehen wir wieder den Jaspisstein. Er ist lauter, er ist klar, er ist rein. Er will, dass die Menschen zu ihm finden. Dies sind die beiden Seiten. Er ist wahrhaftig und rein, aber er ist gegen die Sünde. Er handelt, er schweigt nicht immer. Er distanziert sich nicht immer. Er steigt herab auf die Welt und handelt und wird handeln. Wenn wir auch heute Verschiedenes nicht direkt mit Gott in Verbindung bringen können, weil die Fäden nicht sichtbar sind, so müssen wir doch von der biblischen Perspektive her wohl sagen, dass manches, was heute geschieht, doch Gericht ist. Ich glaube persönlich, dass das, was an den Börsen in dieser Woche und in der vorigen Woche geschehen ist, nein, wann fing es an? Jetzt Montag? Vor 8 Tagen schon, ja. Dass das nicht von ungefähr ist. Ich glaube, auch wenn wir nicht die direkte Verbindung sehen können, dass Gott diese Dinge zulässt, auch solche geheimnisvollen Krankheiten wie AIDS sind nicht ohne jegliche Verbindung mit Gott zu verstehen. Gott handelt. Wir wissen, dass er die Geschicke in der Hand hat. Und der Sardisstein macht sich, glaube ich, an solchen Stellen bemerkbar. Und rings um den Thron war ein Regenbogen, gleich wie Smaragd von Ansehen. Rings um ist es wie Jaspis und Sardis. Rings um den Thron, das heißt, etwas näher an Johannes, denn Johannes ist ja in einigem Abstand. Zwischen Johannes und dem Jaspis und Sardisstein auf dem Thron. Kreis von Smaragd um den Thron herum. Was ist Smaragd? Ich weiß nicht, wie es auf Französisch heißt. Ja, ist ähnlich wie im Englischen, Emerald, ja. Grün, wie ein Regenbogen aber. Das heißt, grün wahrscheinlich in verschiedenen Farben, in verschiedenen Tönen, danke. Wenn von dem Regenbogen hier die Rede ist, dann werden wir erinnert an den Sinn des Regenbogens in 1. Mose. Der Regenbogen war ein Zeichen von der Gnade Gottes. Nach dem Gericht war Gott immer noch da und sagte, ich werde es nie mehr so tun. Das war ein Zeichen für Noah, für den an Gott Glaubenden. Der Regenbogen ist ein Zeichen für die Gläubigen. Ein Zeichen der Barmherzigkeit. Wenn die Gemeinde durch Gericht geht, dann soll sie immer den Regenbogen in den dunklen Wolken sehen. Gott ist für die sündige Welt ein Sardisstein, aber für seine Gemeinde ein Regenbogen Smaragds in verschiedenen Tönen. Das heißt, ein schöner, gnädiger Gott. Gott trägt seine Gemeinde hindurch. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Wenn wir jetzt in Vers 2 und 3 den Thronenden uns angesehen haben, dann haben wir jetzt die Umgebung des Thronenden in den Versen 4 bis 8. Rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzend, angetan mit weißen Gewändern, und auf ihren Häuptern waren goldene Kränze oder Kronen. Das Wort bedeutet Kranz, aber Kranz wie eine Krone. Welches oder wer sind diese 24 Ältesten? Ausleger sind sich im Allgemeinen einig hierüber, dass sie die Gemeinde Israels und der Völkerwelt ist. Das heißt, die Gemeinde Alten sowohl als Neuen Testamentes. Aber diese Gemeinde besteht aus 2 Teilen nach dem Epheserbrief, nach dem Apostel Paulus. Sie kommt zunächst aus dem ersten Volk Gottes, aus Israel. Im Alten Testament haben wir eine Gemeinde Gottes innerhalb dieses Volkes Gottes. Das heißt, nicht ganz Israel, aber in diesem großen Israel sind die Treuen, die Chassidim, die Frommen. Diese Gemeinde wird angereichert im Neuen Testament in der ersten Zeit durch weitere Israeliten, die zum Glauben an den eben gekommenen Messias glauben. Dies ist die israelitische Gemeinde aus den 12 Stämmen, wie Jakobus es sagt. Hinzu kommt die große Schar aus den Völkern. In Kapitel 7 werden wir diese 2 Gemeinden sehen. die erste Gemeinde aus den 12 Stämmen, die durch die Trübsal hindurchkommt, die Trübsal dieser Welt in verschiedenen Zeitaltern, und dann die große Schar der Erlösten überhaupt. 24 Älteste erinnert an die 12 Zahl der Stämme Israels, der Väter Israels, und an die 12 Apostel. Uns begegnen diese zwei Zwölfen wieder im letzten, gegen Ende des Buches der Offenbarung, bei der himmlischen Stadt Jerusalem. Sie sind angetan mit weißen Gewändern. Weiße Gewänder in der Offenbarung sind reine, gewaschene Kleider der Gerechtigkeit. Sie sprechen von dem Kleid, das wir einmal tragen werden, wenn wir dort angekommen sind. Wir dürfen von zwei Kleidern sprechen. Von dem einen, das wir jetzt schon haben. Denn wir sind jetzt schon gerecht in Jesus Christus. Aber dieses Kleid sollen wir bewahren, reinhalten. Und wenn wir das tun, dem Herrn treu bleiben, dann bekommen wir bei der Ankunft im Himmel ein reines, weißes Kleid, das nie fleckig werden wird, das nie beschmutzig werden wird. Es wird ein reines Kleid bleiben. Dieses Gewand tragen diese Ältesten, die uns dort bereits vertreten. Wir haben hier die himmlische Gemeinde angekommen und vollendet. Goldene Kränze sprechen natürlich von Sieg. Dies ist die siegende Gemeinde. Die, die hier den Sieg errungen haben, die werden dort gekrönt werden. Und von dem Thron gingen aus Blitz und Donner und Stimmen. Hier sehen wir schon etwas von der Verflechtung zwischen dem Neuen und dem Alten Testament, zwischen dem Buch Offenbarung und alttestamentlicher Prophetie und Aussage. Blitz und Donner erinnert an Sinai. Auch da war es so, als Gott sich offenbarte. Hier Blitz und Donner und Stimmen. Hier auf Erden scheinen wir Gott nicht zu hören, aber Gott handelt. Und wer weiß, ob das, was Gott hier an Gericht tut, im Himmel nicht als Blitz und Donner und Stimmen gehört wird. Schweigt Gott denn wirklich? Die Gemeinde Gottes sieht die Hand Gottes in den Ereignissen der Welt. Ein heller Christ, der mit der Bibel durch die Welt geht und im Gebet mit Gott in Verbindung sieht, der sieht die Hand Gottes hier und da im einzelnen Leben und im Leben der Völker. Der sieht diese Blitze am Horizont, der hört diese himmlischen Donner und der hört die Stimme Gottes, die ruft bei solchen Ereignissen: Komm! Komm doch heraus aus deiner Sünde, komm zu mir. Er ruft, dies ist die rufende Stimme, inmitten von Gericht. Es gibt ja warnendes Gericht und dann endgültiges Gericht. Alles Gericht vor dem Ende ist eigentlich warnendes Gericht. Komm heraus. Gott will nicht, dass wir in der Sünde stecken bleiben und eines Tages das endgültige Gericht erleben müssen. Das heißt, im Blitz- und Donnergericht dieser Offenbarung, dieses Offenbarungsbuches, sind Stimmen, die rufen: Komm. Gott ist in der Offenbarung ein rufender Gott. Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron. Die sind die sieben Geister Gottes. Die sieben Geister Gottes hatten wir bereits in Kapitel 1. Ich glaube, ich werde damals etwas darüber gesagt haben. Es bezieht sich auf den Heiligen Geist, womöglich in siebenfachen Tugenden, obwohl ich das eigentlich bezweifle, so sagt man es immer wieder. Ich glaube, die Zahl sieben steht hier eigentlich eher für Vollkommenheit. Das heißt, wir haben hier den Heiligen Geist in seiner Vollkommenheit. Sieben Geister werden hier mit Feuerfackeln oder Lampen verglichen, brennenden Lampen, aber das waren ja damals Fackeln, das war nicht elektrisches Licht, also stillstehendes Licht, sich bewegendes Feuerlicht. Aber es ist Licht. Wenn wir hier an Fackeln denken, dann müssen wir nicht zunächst an das Feuer denken, wie etwas, das verzehrt. Nicht so haben wir uns den Heiligen Geist hier zu denken, sondern eher als Licht. Warum? Weil der Heilige Geist gleichzeitig mit Augen verglichen wird. Das werden wir noch sehen, glaube ich, vielleicht im nächsten Kapitel. Er hat sieben Augen. Der Heilige Geist, die sieben Geister sind die sieben Augen des Lammes. So ist es, ja. Das heißt, die Augen sind das Licht des Körpers, sagt Jesus einmal. Der Heilige Geist ist es, mit dem Jesus in die Welt hinein leuchtet, hineinschaut und dort in der Gemeinde wie in der Welt sieht, was vor sich geht. Die Fackeln sagen uns, Gott durch seinen Geist sieht alles, was vor sich geht, in der Gemeinde und in der Welt. Es ist ihm nichts verdunkelt. Es gibt keine dunklen Nischen. Die sieben Feuerflammen, die sieben Lampen decken alles auf, das hier geschieht. Es gibt keine dunkle Stelle im Leben dieser Welt, dass Gott nicht für ihn nicht aufgedeckt wäre. Hebräer 4, Vers 13. Es ist nichts vor ihm nicht offenbar. Es entgeht ihm nichts. Der Gott der Offenbarung, der Gott, der die Geschichte kennt, weiß alles durch den Geist Gottes. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, aber ich bin mir unsicher, was dies eigentlich bedeutet, und auch viele Kommentatoren, Ausleger sind sich unklar. Darf ich das einfach übergehen? Wenn Sie da Auffassungen haben, die sich lohnt mitzuteilen, wäre ich dankbar. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron waren vier Lebewesen, nicht Tiere. Das ist eine ungute Übersetzung. Es heißt im Griechischen Lebewesen, ein ganz einfaches Wort für Lebendes, nicht Tiere. Aber es sind vier und die sind im Thron, das heißt inmitten des Thrones und um den Thron. Wie ist das möglich? Wenn wir jetzt räumlich denken, wie wir das gewohnt sind, dann ist das unmöglich. Wie können diese vier Lebewesen in diesem Gebäude und dann ringsum das Gebäude herum sein? Nun, der Thron ist wie der Tempel, denn dies ist ja der Ort, wo Gott ist. Und wo Gott ist, ist der Tempel Gottes. Lesen Sie mal Psalm 27. David unterwegs von Höhle zu Höhle. Es war noch kein Tempel in jener Zeit, die Stiftshütte war da. Aber er sagt, ich möchte wohnen im Hause Gottes. Wo David in der Gegenwart Gottes ist, und wenn es auch in einer Höhle ist, da ist der Tempel Gottes, weil Gott da ist. Und wenn hier der Thron ist, der Wohnort, der Sitzort Gottes, der Sitz Gottes, dann ist hier der himmlische Tempel zu denken. Denn im Himmel gibt es ja keinen Tempel, heißt es am Ende des Buches. Wie war es beim Tempel? Der Tempel war aufgeteilt in zwei Teile. Es war der eigentliche Tempelraum, der war wiederum aufgeteilt in zwei Teile, Allerheiligstes und Heiligstes. Und dann war ringsum das allgemeine Gebiet, wo das Volk sein durfte. Alles war Tempel. Im Griechischen haben wir zwei Wörter für Tempel, Heiligtum und Hieron, das heißt Tempel oder Tempelplatz. Wir können uns die vier Wesen so denken, sie sind eigentlich im größeren Tempel, aber nicht im engeren Tempel. Sie sind auf dem Stuhl Gottes, aber ringsum den höheren Stuhl Gottes. Er ist also in zwei Stufen, sich zu denken. Und dann sind sie als vier ringsum, das heißt gleichsam an vier Stellen ringsum. Aber was sind diese vier Lebewesen? Wenn Sie die ersten Kapitel des Propheten lesen, dann haben Sie einen interessanten Vergleich. Er ist nicht vollkommen, aber es sind manche Parallelen da und auch Perspektiven, die helfen, dies zu verstehen. Dort werden diese vier oder solche vier Lebewesen Cherubim oder Cherubim genannt. Wahrscheinlich haben wir es hier mit dieser Kategorie von himmlischen Geistwesen zu tun. Es werden genannt in der Schrift Engel oder himmlische Boten und dann Seraphim und Cherubim. Wir wissen nicht genau oder wir wissen nicht sehr viel darüber. Von dieses wissen wir von den Cherubim, dass sie gleichsam Wächter sind des heiligen Gottes. Und so haben wir wahrscheinlich diese vier so zu verstehen. Warum diese merkwürdigen Aspekte? Eins gleicht einem Löwen, eins gleicht einem Stier oder einem Ochsen und eins, da ist das Gesicht wie das Gesicht eines Menschen und das vierte ist wie ein fliegender Adler. Nun, das zeigt uns erstens, dass die geschaffene Tierwelt im Grunde nicht gering zu schätzen ist. Gott kann aus diesem Bereich seiner Schöpfung Bilder holen für geistliche Wahrheiten. Die Tiere werden in der Bibel hochgeachtet. Und wir sollten sie nicht gering schätzen. Sie ist Gottes Schöpfung. Ein Hund, eine Katze, ein Löwe, ein Tiger, ein Elefant, das sind nicht nur interessante Zoogegenstände, sondern das sind Geschöpfe Gottes, die uns etwas sagen wollen. Die wollen uns etwas mitteilen. Später wird gleichsam ihr Mund geöffnet, gegen Ende dieses Kapitels oder des nächsten Kapitels. Und sie preisen und loben Gott. Hier werden sie als Bilder gebraucht für geistliche Wahrheiten. Der Löwe ist gleichsam der König der wilden Tiere. Der Ochse, das ist der stärkste unter den Haustieren gleichsam. Der Diener, wir haben auch noch das Pferd, aber der Ochse ist damals ein Zugtier gewesen. Der Mensch ist der Intelligente. Und der fliegende Adler, das ist der König der himmlischen Tierwelt. Wir haben hier Bilder von den Kräften dieser Cherubim. Sie sind Wächter beim Thron Gottes, wie ein Löwe Wache stehen würde, wie ein intelligenter Mensch Wache stehen würde, wie ein Adler, der alles sieht und wie ein Ochse, der stur sein kann, nicht nachgeben kann. Das sind Bilder von Wächtern des himmlischen Thrones. Und sie werden einiges zu tun haben im Laufe der Geschichte. Vers 8. Und die vier Lebewesen hatten jedes sechs Flügel, die nach außen und nach innen überdeckt waren mit Augen. Da ist eine Parallele zu den Seraphim in Jesaja Kapitel 6. Vorhin heißt es in Vers 6, dass die Lebewesen überhaupt überdeckt sind mit Augen. Und jetzt heißt es noch, dass ihre jeweils sechs Flügel ebenfalls überdeckt sind mit Augen. Vielleicht heißt es in ihrer Übersetzung voll von Augen. Das ist eine direkte Übersetzung des Griechischen. Und da haben wir zum Beispiel eine Parallele im Deutschen. Wenn ein Kind draußen im Regen gewesen ist und durch die Pfützen gelaufen ist aus lauter Neugier und Freude, dann können die Kleider, vielleicht sind es auch sonntägliche Kleider, schmutzig werden. Dann kommt es rein, Gedanken immer noch bei der Freude. Und die Mutter sagt, du bist ja doch ganz voll von so und so, was immer es nun ist. Nicht das Kind ist voll, sondern die Kleider sind bedeckt, in diesem Sinne voll. Die Flügel sind nicht voll von Augen, wie wenn sie Eimer wären, sondern sie sind bedeckt mit Augen. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung schauen die Augen? Für wen sind sie Wächter? Sie sind für Gott Wächter. Aber sie sehen auch alles, was an den Thron ran will und mit dem Throne Gottes rivalisieren will. Sie sehen alles. Nach hinten und nach vorn, heißt es. Ihre Augen sind auf Gott gerichtet. Was sagt Jesus von den Engeln? Ihre Augen sehen allezeit den Vater im Himmel. Sie stehen Wache. Die Engel der Kinder, wir dürfen wissen, dass jedes Kind einen Engel hat nach Jesus. Die wachen im Blick auf Gott, mit den Augen zu Gott gerichtet, aber nicht auch ohne auf das Kind zu achten. Ja? Sie passen auf und sie passen auf uns auf. Hebräer Kapitel 1, sie dienen uns, auch wir verlieren nicht unseren Engel, wenn wir aufwachsen. Wir alle haben Schutzengel gleichsam, vielleicht mehrere. Es heißt, der Engel des Herrn lagert um die her, die ihn fürchten. Um jeden von uns sind dienende, wachende Engel. Und sie wollen den Thron Gottes in unserem Leben schützen. Bin ich daran beteiligt? Warum diese Frage? Weil ich in meinem Studium von Engeln meine gelernt zu haben, dass wir von den Engeln lernen sollten. Wir sollten wissen, was die Engel tun, und dann sollten wir Ähnliches tun. Was tun sie? Sie loben Gott. Wir sollten Gott loben. Was tun sie? Sie sind sofort gehorsam. Wir sollten sofort gehorsam sein. Was tun sie? Sie versuchen hineinzuschauen in die Wege Gottes. Daran haben sie Interesse, immer wieder. Das sollten wir tun. Und so weiter und so weiter. Wir sollten so sein wie die Engel. Die Engel wachen um den Thron Gottes. Wir sollten das tun. Der Thron Gottes in unserem Leben sollte aufgerichtet bleiben. Nichts soll mit diesem Thronenden rivalisieren. Auf diesem Thron soll nur Gott sitzen. Die Frage ist da, wer ist in meinem Leben auf dem Thron? Das ist die Frage. Die Engel möchten, dass Gott auf dem Thron bleibt. Aber wir dürfen nicht schließen, ohne die weiteren Verse noch zu lesen. Ohne Ruhe sprechen sie Tag und Nacht, und so sollten wir sprechen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Macht über alles hat. Das griechische Wort bedeutet Herrscher über alles, der die Macht über alles hat. Wir haben Demokratie, wir haben Theokratie, hier Pantokratie. Das heißt Regierungsmacht über alles. Das ist der Gott, der auf diesem Thron ist. Und er ist heilig, unberührt von Sünde, abgesondert von allem Bösen, für sich da, heilig, dreimal heilig. Er ist Gott. Zum ersten Mal haben wir hier seinen Namen. Und wenn die Lebewesen Herrlichkeit und Ehre und Dank geben werden dem, der auf dem Thron sitzt. Wenn Sie eine gute Übersetzung haben, dann steht hier die Zukunftsform. Meistens wird sie wohl mit der Gegenwartsform übersetzt. Aber es wird darauf hingewiesen, dass die Zukunftsform von Bedeutung ist und wohl beibehalten werden sollte. Das heißt, wann immer das geschieht, und es wird geschehen in Zukunft, und wann immer es geschieht und geschehen wird, das ist etwas, das weitergeht, dieses Gott Ehre geben. Und was tun sie? Sie sagen Herrlichkeit, Ehre, Dank. Das sind drei Wörter, Stichwörter, die mir helfen können in meinem Gebet. Haben Sie mal gewünscht, wie ich möchte Gott besser loben können? Sprechen Sie von seiner Herrlichkeit, sprechen Sie von seiner Ehre und sagen Sie Dank. Ganz bewusst nehmen wir diese drei Begriffe. Die Offenbarung liefert noch mehr. Wir haben sie im nächsten Kapitel. Wenn diese Lebewesen Herrlichkeit und Ehre und Dank geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der regiert, der in alle Ewigkeit lebt, er stirbt nie, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt, und werden ihre Kronen vor dem Thron niederwerfen. Das heißt, sie werden symbolisch sagen, dass ich als Sieger hier angekommen bin, das habe ich dir zu verdanken, der du in meinem Leben Sieger gewesen bist. Du hast den Sieg über mich errungen. Du bist in meinem Leben Sieger über alle meine Feinde gewesen. Ich gebe dir meine Krone. Das ist das Zeichen davon. Später dürfen sie wieder aufheben. Aber ein Zeichen davon, dass der einzige rechte Regierer, der letzte, doch der ist, der auf dem Thron sitzt. Sie beten ihn an, werfen ihre Kronen vor ihm nieder und sagen, würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge schufst und zu deinem Willen sind sie da und wurden sie geschaffen. Was heißt das? Sie geben ihm Herrlichkeit und Ehre und Kraft. Wir können doch Gott keine Kraft geben. Das heißt, dass wir anerkennen, dass nur er Kraft hat. Wir sagen ihm Dank dafür, dass er die Kraft hat. Das heißt das. Weil du alle Dinge schufst. Gott hat alles geschaffen, was da ist. Und zu deinem Willen sind sie da. Steht das so in Ihrer Übersetzung? Wenn nicht, dann schade. Die Manuskripte sind nicht gleich. Einige Bibeln sind anders. Aber ich finde, dies ist noch die bessere Lesart. Zu deinem Willen sind sie da. Das heißt, alles, was Gott geschaffen hat, ist da für ihn. Hier in Offenbarung 4, Vers 11 haben wir den Sinn meines Lebens und alles Geschaffenen. Es ist für ihn da. Der letzte Schmetterling, die Ameise, sind zu deiner Ehre geschaffen worden. Und ich sollte sie so behandeln. Alles ist für ihn da. Sie sind für ihn da. Ich soll für ihn da sein. Und für seinen Willen wurden sie geschaffen. Das heißt, damit Gottes Wille mit diesen Dingen geschieht. Weil das nicht immer vom Menschen getan wird, das heißt, weil er sich selbst nicht Gott zur Verfügung stellt und seine Umwelt nicht Gott zur Verfügung stellt, muss Gott strafen. Und das ist ein Teil der Erzählung dieses Buches von den Gerichten über den Menschen. Es heißt einmal an einer Stelle, weil sie die Schöpfung zerstört haben. Ein Gericht. Aber am Ende wird Gott siegen und wird diese zerstörte Schöpfung einfach auflösen und eine neue hinstellen. Und die wird niemand antasten. Die wird bleiben, die wird ewig sein. Das ist unsere Hoffnung, sagt Petrus im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Das ist unsere Hoffnung, dass es eine neue Schöpfung gibt. Und auf diese leben wir zu, in dieser noch alten Schöpfung. Hier gibt es noch Leid, aber wir dürfen wissen, der auf dem Thron sitzt, ist unser Hirt, das Haupt der Gemeinde. Mein Hirt ist der auf dem Thron der ganzen Schöpfung sitzt. Das gibt Trost in den Schwierigkeiten des Alltags. Dann können wir weiter marschieren, nicht wahr? Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nicht nur ein persönlicher Hirt Einzelner bist, sondern dass du auf dem Thron sitzt mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, dass wir unser Vertrauen setzen dürfen auf diesen großen Gott, der letztlich alles doch in seiner Hand hat. Hilf uns, Herr, das nie zu vergessen, wenn wir gegen eine Wand kommen oder in eine Verstrickung kommen und nicht mehr weiter wissen. Danke, Herr, für dein Wort. Amen.